Konferenz am heutigen Freitag, den 26. Juni. Wir beginnen mit etwas Housekeeping. Wir haben An- und Abmeldungen und dann kommen wir zu den Terminen des Bundeskanzlers. Und zunächst kommen wir zum Umweltministerium, wo wir Herrn Simon Köppel begrüßen dürfen. Vielleicht möchten Sie ein paar Worte sagen.
Ja, vielen Dank. Ich habe bereits in den letzten 3 Jahren für die Bundesregierung kommuniziert im Kanzleramt und im Finanzministerium. War aber längere Zeit Journalist davor beim MDR und bei Sat.1. Das heißt, ich kenne die Arbeit auf beiden Seiten dieses Tisches und habe großen Respekt und ja, für beide Perspektiven freue mich auf den gemeinsamen Austausch.
Herzlichen Dank und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und dann habe ich noch aus dem Digitalministerium, da können wir gleich mal das Stühle tauschen üben, hatte ich eine Abmeldung. Nein? Die sind nicht da. Ich dachte, es wäre eine personelle Abmeldung. Das ist mein Fehler. Und dann kommen wir nahtlos zu den Ankündigungen der Termine des Bundeskanzlers. Und dann haben wir noch eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt. Herr Hille, bitte.
Sehr gern. Vielen Dank. Schön, Sie zu sehen. Als erstes, in Anbetracht des Wetters, habe ich es mir ausnahmsweise erlaubt, das Sakko mal in den Katakomben hier zu lassen. Ich hoffe, das ist okay. Und es gibt keinen Widerspruch im Saal. Aber ich sehe selbst wenige Sakkos hier, von daher nehme ich das als Zustimmung und mache dann weiter mit den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Wie gewohnt geht es los am Mittwoch, da findet um 10 Uhr das Bundeskabinett statt, allerdings nicht wie üblich im Bundeskanzleramt, sondern im Bundesverteidigungsministerium und zwar das schon zum 2. Mal. Sie erinnern sich, im vergangenen Jahr hat der Bundeskanzler damit begonnen, einmal im Jahr im Verteidigungsministerium mit dem Kabinett zu tagen. Die Bundesregierung unterstreicht damit die Bedeutung der Bundeswehr sowie der Sicherheits- und Verteidigungspolitik in einer Zeit zunehmender Krisen und Kriege, die uns ganz direkt betreffen. Das Kabinett wird sich in seiner Sitzung im Schwerpunkt mit sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen auseinandersetzen. Und als Gast mit dabei ist der NATO-Generalsekretär Rütte. Gegen 12 Uhr dann ist eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundeskanzlers, des Verteidigungsministers und des NATO-Generalsekretärs geplant. Und der nächste Termin ist dann am Freitag, dem 3. Juli. Da wird der Bundeskanzler um 12 Uhr die Staats- und Regierungschefs der 3 baltischen Länder Lettland, Estland und Litauen in einem Treffen im sogenannten B3+1-Format im Bundeskanzleramt empfangen. Es gibt also nicht nur das E3, sondern auch das B für Baltikum, B3-Format. Der multilaterale Austausch erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens. Vor dem Hintergrund des NATO-Gipfels in Ankara, 7. und 8. Juli zur Erinnerung findet der statt, werden vor allem sicherheits- und verteidigungspolitische Themen sowie die gemeinsame Unterstützung der Ukraine im Fokus stehen. Und auch hier im Anschluss gegen 13.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressebegegnung des Bundeskanzlers und der B3-Staats- und Regierungschefs geplant. Soweit die Termine für die kommenden Wochen.
Und dann haben wir noch eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
Danke. Ja, Außenminister Wadephul reist am Montag nach Washington. Im Anschluss reist er weiter nach Paraguay, Argentinien und Brasilien. Er wird auf dieser Reise begleitet von Mitgliedern des Deutschen Bundestages, einer Wirtschaftsdelegation und als Gast- und Sportbotschafter dem deutsch-brasilianischen Fußballer Kakao. Zu den einzelnen Stationen. Am Montag trifft der Außenminister seinen amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio. Die Außenminister werden sich zur Lage im Nahen Osten beraten. Es wird auch um die weitere Unterstützung der Ukraine und um die Vorbereitung des NATO-Gipfels in Ankara gehen. Im Anschluss an das Gespräch reist der Außenminister am Montagmittag weiter in die paraguayanische Hauptstadt Asunción. Dort nimmt er am Dienstag am Gipfel der Mercosur-Staaten teil. Paraguay hat derzeit die Präsidentschaft von Mercosur inne. Am Rande des Gipfels trifft der Außenminister den Präsidenten und den Außenminister der Republik Paraguay und den Präsidenten und den Außenminister der Republik Chile zu Gesprächen. Im Anschluss reist der Außenminister nach Argentinien. Dort wird er am Mittwoch Gespräche mit dem Außenminister der Argentinischen Republik führen. Die beiden Außenminister werden eine Absichtserklärung zur engeren Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Argentinien im Rohstoffbereich unterzeichnen. Geplant ist auch ein Besuch der Gedenkstätte Parque de la Memorial für die Opfer der Militärdiktatur und des Stadion Monumental des argentinischen Fußballclubs River Plate. Der Außenminister wird in Buenos Aires auch mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher Unternehmen in Argentinien sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der argentinischen Zivilgesellschaft zusammentreffen. Im Anschluss reist der Außenminister weiter in die brasilianische Wirtschaftsmetropole São Paulo, wo er am Donnerstag an einer Konferenz der Deutschen Außenhandelskammer zu den Chancen des EU-Mercosur-Abkommens teilnimmt und Gespräche mit deutschen und brasilianischen Unternehmerinnen und Unternehmern führt. Außerdem wird er im Goethe-Institut Sprachschülerinnen und Sprachschüler treffen. Das Goethe-Institut in Brasilien leistet einen wichtigen Beitrag beim Spracherwerb, gerade für junge Deutschlernende, die auch als Fachkräfte nach Deutschland kommen möchten. Am Donnerstag dann reist der Außenminister weiter nach Brasilia. Dort führt er am Freitag politische Gespräche mit seinen brasilianischen Amtskollegen. Die beiden Außenminister werden auch eine Absichtserklärung zum Diplomatenaustausch zwischen Deutschland und Brasilien unterzeichnen. Darüber hinaus ist eine Konferenz zur deutsch-brasilianischen Zusammenarbeit im Bereich kritische Rohstoffe und Gespräche mit Repräsentanten der brasilianischen Wirtschaftsverbände geplant. Insgesamt kann man sagen, nach dem vorläufigen Inkrafttreten des EU-Mercosur-Handelsabkommens wollen wir das Potenzial, das mit diesem Abkommen für die deutsche Wirtschaft insbesondere entsteht, schnell nutzen. Deshalb ist es gut, dass eine Wirtschaftsdelegation den Außenminister begleitet. Es sind vor allem Unternehmen aus dem Bereich kritische Rohstoffe vertreten, aber auch aus den Bereichen Energie sowie Sicherheit und Verteidigung.
Herzlichen Dank hierfür. Ich weiß, Sie haben noch ein Statement zu Venezuela, aber ich würde erstmal die Termine abarbeiten. Dann beginnen wir mit dem Thema Venezuela. Andere Themen, die schon gefragt wurden, war zur Ukraine, Elterngeld, Tankrabatt, Bahn. Das ist nur ein Auszug, deswegen wir haben ein volles Programm. Deswegen erstmal Fragen zu den Terminankündigungen des Bundeskanzlers und wir beginnen mit der Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium mit Herrn Rutte zu Gast. Wer hat dazu eine Frage? Bitte schön, Herr Fechtner.
Ja, Fechtner, Nachrichtenagentur DTS. Herr Hille, ist bei der Kabinettssitzung denn auch im Bereich ein Beschluss im Bereich Verteidigungspolitik geplant?
Herr Fechtner, Sie wissen ja, wie das mit Dingen ist, die in der Zukunft liegen. Auch bei Kabinettssitzungen ist das der Fall. Ich greife dem nicht vor. Sie können sich vorstellen, dass natürlich aufgrund des Tagungsortes und mit dem Gast, dem NATO-Generalsekretär, das Thema Sicherheit und Verteidigung eine zentrale Rolle spielt. Aber was darüber hinaus noch an Beschlüssen gefasst wird, das werden wir dann sehen und gerne nach der Kabinettssitzung dann in der REC-PK hier in der kommenden Woche besprechen.
Gibt es dazu weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann zum Termin des B3+1-Formates am kommenden Freitag mit den baltischen Staaten. Gibt es dazu Nachfragen? Die sehe ich auch nicht. Dann zur angekündigten Reise des Außenministers in die USA und nach Südamerika. Ja, Frau Gerhäuser.
Ja, es mag profan wirken, aber es ist ja immer für Argentinier nicht. Warum entscheidet sich der Außenminister ausgerechnet zu River Plate zu gehen und nicht zu Boca im Jahre von 40 Jahren Maradona, Hand Gottes? Das ist das falsche Stadion möglicherweise.
Ich glaube, das wird dann eine Frage sein, zu der der Außenminister sich in Argentinien wird äußern müssen. Aber da werde ich ihn darauf vorbereiten, dass diese Frage kommen wird.
Gibt es dazu noch weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann komme ich zu Ihrem...
Entschuldigung.
Ach, da noch. Ah, Entschuldigung, Herr Feldhoff, habe ich Sie übersehen.
Aber eine Frage zu einem Termin, den Sie nicht genannt haben. Und zwar soll sich der Bundeskanzler am Sonntag mit den anderen Parteivorsitzenden der Koalition treffen. Können Sie das bestätigen?
Herr Feldhoff, Sie wissen, dass schon seit einiger Zeit intensive Beratungen und Gespräche stattfinden rund um das Thema Reformen. Und diese Gespräche finden fortlaufend statt.
Das heißt, Sie würden jetzt den Termin der vier Parteivorsitzenden nicht dementieren?
Sie wissen ja, in welcher Rolle ich hier sitze. Ich heiße Regierungssprecher. Ich habe das gerade zu dem Thema gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Wir sind in dauerhafter Abstimmung innerhalb der Koalition.
Dann Herr Rinke dazu.
Ja, wenn ich da direkt bei dem Reform Thema und den Treffen anknüpfen dürfte oder wollen wir das zurückstellen?
Das, machen Sie das jetzt weiter, ja.
Okay. Herr Hiller, Sie sind ja hier als Regierungssprecher und deswegen will ich da nochmal in Ihrer Funktion als Regierungssprecher fragen. Es soll ja auch nicht nur ein Treffen der Parteivorsitzenden am Sonntag stattfinden, sondern auch von Regierungsvertretern in unterschiedlichen Formationen. Können Sie das bestätigen?
Herr Rinke, da kann ich auf die Antwort verweisen, die ich gerade auf die Frage von Herrn Feldhoff gegeben habe. Wir sind in der Koalition zu allen möglichen Themen und auch jetzt gerade in den vergangenen Wochen, um nicht zu sagen Monaten, im engen Austausch zu dem Thema Reformen. Und dieser Austausch dauert an.
Können Sie zumindest sagen, welche Themen auf der Agenda am Sonntag stehen? Denn ja, ich meine, allgemein Reformen, dafür gibt es Regierungen insgesamt. Aber was wird jetzt an diesem Sonntag besprochen?
Sie versuchen jetzt, mich zu einem Termin zu fragen, zu dem ich mich nicht genauer eingelassen habe. Also die Themen sind, glaube ich, bekannt, um die es jetzt geht. Wir haben in dieser Woche die Renten, den Bericht der Rentenkommission entgegengenommen. Wir haben vor einigen Wochen die Reform der GKV, der Krankenversicherung, auf den Weg gebracht. Und es ist auch kein Geheimnis, dass es in der kommenden Woche ja noch einen weiteren Termin der Koalition geben wird. Und die Themen, die unter dem Stichwort Reformen laufen, sind, glaube ich, auch hinlänglich bekannt, sodass ich da jetzt nicht ins Detail gehen werde.
Herr Feldhoff.
Dann will ich noch mal an der Funktion des Regierungssprechers versuchen. Die treffen sich ja aller Voraussicht nach in einem Regierungsgebäude, nämlich dem Bundeskanzleramt. Können Sie bestätigen, dass in meinem Regierungsgebäude am Sonntag sich verschiedene Parteivorsitzende, die diese Koalition tragen, treffen?
Also, Chapeau
oder zu Gast sind, wie Sie immer Sie es nennen wollen.
Chapeau für die Kreativität im Zugang zu den Dingen. Also auch Sie versuchen, mich zu einem Termin zu fragen, zu dem ich mich nicht im Detail eingelassen habe. Das erübrigt dann, glaube ich, auch die weitere Formulierung. Also wir sind innerhalb der Koalition, wie sich das in guten Koalitionen gehört, eng und ständig im Austausch. Und dieser Austausch findet statt.
Herr Blank.
Ja, dann kommen wir doch direkt zu einem Spezialthema, Kündigungsschutz ans Arbeitsministerium.
Wir die Liste.
Sie oder nachher,
völlig ja, egal. Nachher, nee, also ich dachte, Sie wollten zu dieser Thematik jetzt noch weiter.
Ja, das ist ja ein Stichwort Reform.
Also ja gut, nee, also so weit fassen wir das jetzt nicht. Also ich setze Sie gerne auf die Liste, dann machen wir das Thema nochmal inhaltlich anders. Es ging jetzt erstmal um diesen Termin, ja, weil wir haben hier auch noch ein Statement von Herrn Hille und es gibt auch schon mehrere Wortmeldungen zu Venezuela, bitte.
Dann werfen wir den Blick noch einmal nach Venezuela. Wir haben, denke ich, alle die schrecklichen Bilder aus Venezuela gesehen vom fürchterlichen Erdbeben. Ist völlig klar, diese Bilder machen uns alle, glaube ich, betroffen. Der Bundeskanzler hat sich dazu ja bereits gestern auch auf X geäußert. Er hat gesagt, in diesen schweren Stunden gilt unser Mitgefühl der venezuelanischen Bevölkerung. Unsere Gedanken gelten den Opfern und jenen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Den Verletzten wünschen wir Kraft und schnelle Genesung. Den Angehörigen der Opfer sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus. Jetzt geht es darum, zügig Hilfe zu organisieren. Und die internationale Hilfe für Venezuela ist ja bereits auch angelaufen. Und auch Deutschland beteiligt sich daran, sind Vorausteams bereits vor Ort. Und die ersten A400M der Bundeswehr mit Hilfsgütern und Rettungskräften sind bereits auf dem Weg. Da kann der Kollege Müller gegebenenfalls gleich auch noch deutlich weiter ins Detail gehen. Zur Koordinierung der Maßnahmen hat die Bundesregierung im Auswärtigen Amt einen Krisenstab eingerichtet. Dazu kann der Kollege Giese gleich Ihnen gerne noch mehr sagen, sodass man sagen kann, das Auswärtige Amt, die Bundeswehr, die Hilfsorganisationen sind vorbereitet, schnelle Hilfe zu leisten. Und auch das THW ist bereits auf dem Weg nach Venezuela, um dort nach Kräften zu unterstützen.
Möchten Sie ergänzen?
Ich kann gleich einsteigen, wenn Sie wollen. Heute gegen 11 Uhr ist das erste Luftfahrzeug nach Venezuela gestartet, vom Lufttransportstützpunkt Wunstorf aus. An Bord waren Personal und Material des Technischen Hilfswerkes. Im Laufe des Tages planen wir, dass insgesamt 4 Luftfahrzeuge nach Venezuela oder in die Richtung fliegen. Das sind 3 Transportmaschinen geplant und eine Maschine in der Medevac-Konfiguration, speziell für den medizinischen Kranken- und Patiententransport. Ohne jetzt vielleicht dem BMI mit dem THW was vorwegzunehmen, aber die Ladung dieser Maschinen wird größtenteils Personal des Technischen Hilfswerkes beinhalten, ungefähr so im Bereich 75, 80 Personen und ungefähr 30 Tonnen Material sind da geplant, Hunde sind an Bord und in den letzten Stunden wurde die Zeit genutzt, auch seit gestern Abend, soweit ich weiß, um in Wunstorf den Umschlag sicherzustellen und die Maschinen zu beladen und nach Aussage von vor Ort habe ich gerade gehört, dass die Maschinen wirklich rappelvoll sind und dann jetzt auch direkt mit einem Tankstopp wahrscheinlich bei den Azoren dann nach Venezuela fliegen. Wir haben ja ungefähr so 8200 Kilometer Großkreislinie und die Azoren liegen ziemlich genau auf dem Großkreis. Also mit verstärkten Crews und einem Besatzungswechsel und einem Tankstopp kann man jetzt wirklich durchziehen und dann auch schnell diese Krisenregion erreichen und dann das Material auslagern. Und ich wollte noch mitteilen, also die Abstimmung zusammen mit dem Auswärtigen Amt und den anderen Ressorts läuft ausgezeichnet, muss ich sagen, und auch mit den Hilfsorganisationen, sodass dann auch das Material und die Hilfe dann auch gestern schnell in Wunstorf ankam. Und damit kann ich gleich übergeben.
Genau, ich kann gerne hinzufügen, dazu fand ja gestern ein Krisenstab im Auswärtigen Amt statt, bei dem es darum ging, uns jetzt zu koordinieren. Unmittelbar nach dem Beben hat das Auswärtige Amt auch mit der Katastrophenhilfe begonnen, für das das Auswärtige Amt zuständig ist. Also die Mittel, die jetzt da in die Flugzeuge geladen werden, das stammt aus dem Etat des Auswärtigen Amts, den wir da nochmal genau angeschaut haben und bei dem wir auch bereits begonnen haben, Umschichtungen vorzunehmen, um jetzt zu helfen. Wie Sie schon gesagt haben, die ersten deutschen Helfer sind am Donnerstag nach Venezuela bereits aufgebrochen. Gerade weil jetzt jede Minute zählt für die unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen, ist es ganz hervorragend, dass der Transport in der Koordination mit dem Bundesverteidigungsministerium und durch die Luftwaffe erfolgt. Wir werden jetzt schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Sie haben das alle zur Kenntnis genommen, weder die Zahl der Opfer noch die Zahl der in weiterem Maße Betroffenen lässt sich jetzt schon ganz genau absehen. Insofern, wir arbeiten da über unsere Botschaft in Caracas, die weiter arbeitsfähig ist und die weiter den Kontakt auch mit der Regierung in Venezuela hält, daran, die Bedarfe zu klären, denn am Ende wird sich unsere Hilfe daran ausrichten, was die tatsächlichen Bedarfe sind. Das, was da in Venezuela angefragt wird, das werden wir zur Verfügung stellen und das genau zu koordinieren. Das ist eine Gesamtaufgabe der gesamten Bundesregierung.
Herr Fechner hatte sich zuerst zu dem Thema gemeldet.
Ja, Herr Müller, es wurde gestern vom Minister Pistorius gesagt, dass die Hilfe angefordert werden muss. Wer hat denn die Hilfe angefordert?
Also dazu gibt es internationale Mechanismen zu diesem Zweck. In der Europäischen Union haben wir den sogenannten EU-Katastrophenschutzmechanismus. Das ist ein Mechanismus, wenn das andere Länder, da gibt es einmal sozusagen europäisch und einmal international, wenn internationale Partner, wenn Länder in der ganzen Welt diesen Mechanismus in der Europäischen Union anfragen, dann beginnt eine Abstimmung innerhalb der EU und da werden sozusagen Hilfsmittel und Transportkapazitäten und Expertise so gebündelt, dass man dann schaut, dass man europäisch gemeinsam antworten kann. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, also ob du da noch darauf eingehen kannst, dass wir auch immer bereit sind, Mittel anderer Länder mitzutransportieren, da Unterstützung zu leisten. Die ersten Helferinnen und Helfer beispielsweise des Technischen Hilfswerks sind gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz gestartet und diese Art von gemeinsamer Hilfe wird es auch weitergeben.
Dann die Nachfrage, gab es denn Anfrage oder direkten Kontakt mit den venezolanischen Behörden?
In dem Maße, in dem ich das gerade gesagt habe, natürlich, also die unabhängig davon, wie wir politisch zu den Verhältnissen in Venezuela stehen, da muss es diejenigen, die da die Macht innehaben, die müssen diese Anfrage stellen. Insofern gab es entsprechende Kontakte. Venezuela muss diesen Mechanismus auslösen und dazu stehen wir auch mit Venezuela in Kontakt. Das ist ja auch erforderlich, weil nur die Machthaber vor Ort können uns wirklich auch sagen, was die Bedarfe sind.
Herr Blank.
Herr Giese, gibt es neue Informationen über mögliche deutsche Opfer der beiden Erdbeben und wie viele Menschen haben sich im Moment auf die Elefantliste eingetragen?
Also auf der Elefantliste gibt es eine niedrige dreistellige Zahl von Personen, die sich da eingetragen haben. Das ist auch seit gestern nicht besonders gestiegen. Sie wissen, dass in Bezug auf Venezuela seit geraumer Zeit eine Teilreisewarnung wegen der Zustände im Land besteht. Insofern, das ist jetzt keine übliche Urlaubsdestination. Wir rechnen nicht damit, dass es sehr, sehr viele Deutsche gibt. Sie wissen allerdings, wie diese Liste generell einzuschätzen ist. Das ist eine Liste, in der man sich eintragen kann. Das entspricht nicht einer Meldepflicht. Die gibt es nicht im Ausland. Insofern, das sind die Personen, die sich da eingetragen haben. Wie viele sich tatsächlich dann im Land aufhalten, darüber haben wir keinen konkreten Überblick. Was wir derzeit nicht wissen und auch nicht erfahren haben, ob es deutsche Opfer gibt. Wenn das so wäre, wäre die Tendenz, dass sich diese Personen an uns wenden würden über diesen Elefantkontakt. Das ist nicht geschehen. Insofern würden wir jetzt noch davon ausgehen, dass es keine deutschen Betroffenen gibt.
Herr Sambade.
Ich hätte noch eine logistische Nachfrage ans BMVG. Wie genau läuft die Anreise ab? Können Sie da in Venezuela selbst landen? Wie sieht das da mit Beschädigungen aus? Oder sind da auch Nachbarländer mit einbezogen?
Genau, das sind jetzt Fragen, die sich jetzt vor allen Dingen bei den ersten Missionen natürlich stellen. Klar wird sowas vorbereitet. Es gibt ja auch Venezuela ist ja mit den Flugplätzen in, ich sag mal, internationalen Meldeformaten für Flughäfen. Welche Anflugverfahren habe ich? Aber natürlich wird sich jetzt für die ersten Crews hier ankommen genau darstellen, wie sehen die Landeverfahren aus? Gibt es vielleicht Beschädigungen am Flughafen? Wir hatten in der Türkei vor 3 Jahren das Bild, dass Flughäfen überlastet waren durch Hilfslieferungen. Wir erinnern uns noch. Und das muss jetzt vor Ort nochmal auch mit Blick ins Gelände betrachtet werden. Und deswegen gibt es durchaus Optionen, dass man vielleicht die Ladung direkt reinfliegt, das ist aktuell der Plan, aber danach vielleicht die Luftfahrzeuge außerhalb des Landes abstellt und dann gegebenenfalls auch ein Shuttle aus Deutschland heraus mit den nächsten Ladungen macht. Deswegen haben wir gesagt, 8, 6 Maschinen vorgehalten. Deswegen fliegen die auch nicht alle heute, weil wir vielleicht überschlagend und in den nächsten Tagen dann einfach die nächsten Maschinen auf den Weg schicken und dann die anderen Maschinen wieder zurückführen und gegebenenfalls Crews unten lassen, die dann gleichzeitig die Maschine übernehmen und gleich ins Landesinnere fliegen können oder wieder zurückfliegen können. Das sind jetzt Fragen, die sich ergeben, aber diese Situation nach so einem schweren Erdbeben ist meistens davon bestimmt, dass die ersten Tage eine gewisse Unsicherheit haben und die wird jetzt aufgeklärt und dann hat man dann auch für die nächsten Tage den Plan.
Und dann hätte ich noch eine Nachfrage an Herrn Hille. Plant die Bundesregierung auch Finanzhilfen für Venezuela, um jetzt nach dem Erdbeben zu unterstützen?
Da würde ich auch zum Kollegen Giese gucken. Ja,
das kann ich Ihnen sagen. Also wir haben keine direkten Finanzhilfen es gibt keine direkten Finanzhilfen an die venezuelanische Regierung. Das war bislang nicht die Politik und da kann ich Ihnen auch nichts ankündigen. Was wir allerdings tun, schon seit längerer Zeit, ist die Menschen in Venezuela über die VN humanitär zu unterstützen. Da gibt es ja bereits jetzt Programme, über 6 Millionen Euro, um die Menschen in Venezuela humanitär mit dem Nötigsten zu versorgen. Auch erste Hilfsgelder über die Vereinten Nationen fließen schon. Der VN-Nothilfefonds hat gestern 15 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. In diesen Nothilfefonds hat Deutschland in diesem Jahr bereits 35 Millionen Dollar einbezahlt. Im vergangenen Jahr waren wir der drittgrößte Geber, also insofern helfen wir da über die Vereinten Nationen. Wir helfen auch über die Rotkreuzbewegung. Die hat unmittelbar 2 Millionen Franken bereitgestellt. Diesen Fonds haben wir auch mit dieser Summe in diesem Jahr bereits unterstützt. Dann gibt es Gelder von UNICEF, an denen sich Deutschland beteiligt, für den Global Humanitarian Fund. An diesem Fonds waren wir im vergangenen Jahr mit 6,5 Millionen Euro beteiligt, auch da drittgrößter Geber. Also insbesondere über die Spezialorganisation der Vereinten Nationen leisten wir humanitäre Hilfe, Katastrophenhilfe. Und wir prüfen natürlich weiterhin, welche Bedarfe es da geben kann, um den Menschen da direkt zu helfen.
Bitte.
Ja, eine Frage für Herrn Müller. Die gestrige Pressemitteilung von Ihrem Ministerium hat von 6 Flugtransporter gesprochen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, mobilisieren Sie nur erstmal 4 Flugtransporter. Warum das? Werden alle 6 mobilisiert? Oder?
Ich habe gerade probiert, es zu erklären. Also jetzt geht es erstmal darum, die erste Ladung, die ersten Schwung runterzubekommen. Zum Beispiel ist da auch ein spezielles Such- und Bergungsteam für urbane Situationen vom THW dabei. Das muss jetzt schnell runter. Und dann haben wir die Situation, dass wir erstmal gucken müssen, wie sieht die Lage vor Ort aus? Wo stelle ich die Luftfahrzeuge hin? Wo betanke ich die sicher? Wie kriege ich sie wieder nach Hause? Wie ist die Gesamtsituation? Ist Tower, Anflugverfahren beschädigt oder irgendwas? Also gehen wir mit dem runter, was wir haben. Auch die Anlieferung nach Wunsdorf von weiteren Hilfsgütern wird einfach etwas Zeit benötigen, um die weiteren Maschinen zu füllen. Und die Maschinen, die jetzt zu Hause geblieben sind, wo auch die Crews im Standby sind, die werden in den nächsten Tagen genutzt, werden belagen und werden dann runterfliegen, werden andere Maschinen wahrscheinlich zurückbekommen. Weil wir haben ja über 8000 Kilometer und ansonsten müssten die Hilfsgüter ja auf anderem Wege Schiffsverkehr oder andere Luftfahrzeuge runterbringen, um sie dann ins Land zu shutteln. Also müssen sie die Luftfahrzeuge wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich mit luftgestützt per Flugzeug runterfliegen. Und das können sie am besten nur überschlagend machen. Wenn sie am ersten Tag mit 6 Maschinen kommen und können die nirgendwo hinstellen, sicher oder auch verlässlich oder betanken, dann ist da nicht gewonnen. Also die 6 Maschinen sind da. Crews waren vorher schon in der Bereitschaft, die haben wir immer. Und darüber hinaus haben sich Crews bereit erklärt, ich habe am Wochenende nichts vor, ich habe die nächsten 2 Wochen nichts vor, nehmt mich. Und haben sofort nach dem Erdbeben, haben wir diese 6 Crews beisammen gehabt, plus Technikteam, plus Kommandoführung. Und die sind in weiterem Standby und werden die nächsten Tage genutzt. Natürlich immer auch, wie gesagt wurde, nach den Bedarfen. Also es kommt immer darauf an, was wird in 2, 3 Tagen noch benötigt, wie ist die Situation und wie sieht die Gesamtschadenslage aus. Und dann wird sich auch der Fluss der Hilfsgüter entscheiden und damit auch das Flugaufkommen.
Eine Zusatzfrage, um diese ganze logistische Fragen zu lösen oder zu koordinieren. Kommuniziert die Bundeswehr oder Ihr Ministerium direkt mit der internationalen Armee oder machen Sie das mit zivilen Behörden?
Ich kann nicht genau sagen, wie der Verband, das macht dann der Lufttransportverband selber, der hat dann Kontakt meistens zum Flugplatz, um zu gucken, wo sind Abstellflächen, wo bekomme ich was runter. Ich weiß nicht, ob ihr was sagen könnt, ob wir was Personal haben von den Hilfsorganisationen. Diese haben natürlich auch Kontakt, die Zivilen, die wissen auch, wo muss das Material und das Personal hin, das wird vor Ort aufgenommen. Da sind also die Kontakte da, aber von höherer Ebene ist mir kein Kontakt bekannt. Normalerweise ist es dann so bei diesen Schadensbildern, dass sie erstmal hinfliegen, haben natürlich Kontakte, an denen sie sich wenden und dann wird vor Ort auch eine Koordination aufgebaut, erst recht, wenn mehrere Länder sich beteiligen. Wie gesagt, Türkei war es so, dann wurde vor Ort geschaut, ein Koordinationselement aufgemacht, das hat dann gesagt, ihr habt hier eine halbe Stunde zum Entladen, danach müsst ihr wieder weg sein, weil wir brauchen den Platz und dann wird sich so ein Vorgang auch einspielen.
Danke. Also vielleicht zur Erläuterung, wir haben da ja in Venezuela, das hatte ich bereits ausgeführt, eine Botschaft. Diese Botschaft ist auch für diese Sachen zuständig. Da geht es um sogenannte Diplomatic Clearances. Das bedeutet ein Überflugrecht für offizielle Maschinen. Das wird üblicherweise über die Botschaften beantragt. Da muss man dann mit denjenigen, die den Luftraum kontrollieren, sprechen. Insofern, wir haben die notwendigen Kontakte mit der Regierung in Venezuela, um sicherzustellen, dass die Hilfe zu den Menschen kommen kann.
Bitte.
Herr Müller, ich habe mal eine Frage, eine echte Lernfrage. Werden diese Maschinen eigentlich von bewaffneten Sicherheitskräften, die sozusagen zum Beispiel nachts für den Schutz der Maschinen zuständig sind, begleitet?
Als Standardverfahren ist vorgesehen, dass bei Flügen in ein Gebiet, wo ich jetzt nicht genau weiß, was mich erwartet und auch die Sicherheitslage vielleicht, was die Nachtbewachung angeht, es können ja auch Zäune bei Flughäfen beschädigt sein und die unsere für uns normalen Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen, die im Moment halt einfach nicht mehr gewährleistet sind. Deswegen haben wir Schutzkräfte dabei. Auch bei diesen Flügen, die heute starten, ist Personal dabei, ist aber nicht landesabhängig, sondern ist abhängig von der Situation, von dieser Hilfs- und Katastrophenhilfe. Da gehört das ganz normal dazu, dass wir auch die Maschinen aufgrund der unbestimmten Lage am Anfang beschützen müssen oder bewachen.
In welcher Größenordnung?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das geht um diese Air Mobile Protection Teams und diese AMPTs. Und die sind immer, was jetzt genau dabei ist, weiß ich nicht. Standardmäßig sind die so zwischen 10 und 20 Leute. Aber das in diesem Fall nicht als für bare Münze nehmen.
Gibt es zu dem Themenkomplex Venezuela noch weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann ist Herr Fechner mit einem neuen Thema dran.
Ja, zum AfD-Gutachten, was gestern vorgestellt wurde. Die Frage an Herrn Hille, inwieweit interessiert das die Bundesregierung?
Herr Fechner, uns interessiert natürlich grundsätzlich ziemlich viel, was in diesem Land passiert. Von daher können Sie davon ausgehen, dass wir diese Dinge natürlich wahrnehmen. Aber es ändert jetzt nichts an unserer grundsätzlichen Einschätzung, die, glaube ich, ja bekannt ist.
Dann die Nachfrage, wird die Bundesregierung denn einen Verbotsantrag prüfen?
Das meinte ich mit, ich dachte, unsere Haltung, die bekannt ist. Ich kann es gerne noch mal etwas ausführen, aber ich weiß nicht, ob das zuträglich ist. Unsere Grundhaltung ist erst einmal, und das hat der Bundeskanzler verschiedentlich gesagt, und so arbeitet auch diese Bundesregierung, die Probleme in diesem Land zu lösen, die Herausforderungen zu lösen, zu zeigen, dass die demokratische Mitte die Entscheidungen treffen kann, die nötig sind. Und dahinter steht dann das Ziel damit, die Menschen zu überzeugen, sich in der demokratischen Mitte wiederzufinden und am Ende die Wahlentscheidung dort zu treffen. Beantwortet das als sozusagen Metabotschaft Ihre Frage?
Gibt es dazu noch weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann ist Herr Blank mit einem neuen Thema dran.
Ja, ich denke, es geht ans Innenministerium im Zusammenhang mit den Plänen der EU-Kommission, die Ausreise von wehrfähigen Männern aus der Ukraine zu erschweren. Rechnet die Bundesregierung, wahrscheinlich kann das Innenministerium als Beantwortende, damit, dass den Zeitraum bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung von ukrainischen Männern genutzt wird, um verstärkt vielleicht auch nach Deutschland zu kommen? Um also das noch auszunutzen sozusagen, weil es ja einen Bestandsschutz geben soll in laut dieser Regelung für die Menschen, die schon im EU-Ausland und damit auch in Deutschland sind.
Also wir beobachten diese Lage natürlich. Es gab ja auch schon im letzten Jahr Änderungen der Rechtslage für die ukrainischen wehrfähigen Männer. Da ging es um das Alter einmal, dann ging es um Regelungen, die in Polen sich verändert haben. Aber aktuell sehen wir da keine große Zunahme.
Und können Sie sagen, wie viele unter den, ich glaube, 1,23 Millionen Ukrainern, die in Deutschland sind, wie viele in diese Kategorie reinfallen, die im Moment schon da sind, also zwischen 23 und 60?
Die Zahl kann ich Ihnen so ad hoc leider nicht nennen.
Können Sie das bitte nachliefern?
Ja.
Es gibt ja bestimmt eine Aufgliederung. Mhm. Danke.
Herr Sambale.
Genau, zu dem Thema würde ich noch gerne nachfragen, wie wollen Sie genau rausfinden, wenn dann das in Kraft tritt und Männer in dem genannten Alter in Deutschland ankommen, dass die die Ukraine legal oder illegal verlassen haben?
Also es gibt ja eine Regelung seitens der Ukraine und die werden wir uns anschauen. Also so läuft das ab.
Und dann noch eine Nachfrage zur Kritik, dass die Bürokratie natürlich steigt, wenn die Menschen stattdessen in Asylverfahren gehen. In welcher Größenordnung rechnen Sie da mit zusätzlichem Aufwand?
Da kann ich Ihnen leider keine Größenordnung dazu nennen.
Gibt es zu dem Thema noch weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann ist Frau Markwald dran.
Eine Frage ans Finanzministerium. Es geht um den Tankrabatt, der kommende Woche ausläuft. Wie viel wurde dafür ausgegeben?
Ja, das wurde ja hier an dieser Stelle auch schon mal erläutert, als es an anderer Stelle um die Aufkommen zur Energiesteuer geht, dass das immer verzögert stattfindet. Also wir können die temporäre Senkung, die jetzt stattgefunden hat, voraussichtlich erst im Juli oder ab Juli 2026 sehen in den Aufkommen.
Können Sie jetzt schon sagen, ob wie viel von dem Tankrabatt weitergegeben wurde oder auch dann erst im Juli?
Zur Weitergabe des Tankrabatts würde ich an die Kollegen vom BMWE verweisen. Genau.
Genau, ich meine, dazu hat sich das Bundeskartellamt, das ja die, die wettbewerbsmäßige, die Einhaltung der Vorschriften des GWB überwacht, hat sich das Kartellamt, meine ich, zu geäußert. Da würde ich darauf verweisen.
Gibt es zu dem Thema noch weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann ist Herr Blank mit einem neuen Thema dran.
Hat sich im Moment erledigt.
Okay. Dann ist Herr Sambale noch mal dran mit einem neuen Thema.
Genau, mit einer Frage ans Familienministerium.
Kleinen Moment, da braucht es einen Positionswechsel.
Und zwar gibt es einen Medienbericht zum Elterngeld, dass die Familienministerin plant, dass sich Paare das künftig paritätisch aufteilen sollen. Was ist da dran an diesem Plan?
Ja, vielen Dank. Den Medienbericht haben wir natürlich auch wahrgenommen. Wir haben ihn ehrlich gesagt mit großer Verwunderung wahrgenommen. Lassen Sie mich noch einmal grundsätzlich sagen, ja, es ist richtig, dass wir an einer Reform des Elterngeldes arbeiten. Das wissen Sie natürlich. Das geht zum einen um die Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag, also mehr Partnerschaftlichkeit, eine Vereinfachung. Und dann kommt natürlich dazu die Sparvorgaben, die den gesamten Bundeshaushalt betreffen. Auch das muss hier mit einbezogen werden. Da arbeiten wir im Moment dran. Ziel ist es natürlich, das Elterngeld auch weiterhin als eine attraktive Familienleistung zu halten. Aber Meldungen, wonach künftig die Elterngeldmonate hälftig mit je 7 Monaten zwischen Vater und Mutter aufgeteilt werden sollen, sind reine Spekulationen und entbehren tatsächlich jeder Grundlage. Also tatsächlich sind in den letzten Wochen alle möglichen Modelle durchgerechnet worden. Mag sein, dass auch dieses Modell irgendwann mal auf einem Papier stand, aber noch einmal, das entbehrt jeder Grundlage.
Und können Sie was zum Zeithorizont sagen, wann wir dann Konkreteres hören?
Naja, der Regierungsentwurf zum Haushalt muss Anfang Juli, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, stehen. Bis dahin muss natürlich auch klar sein, wohin es mit dem Elterngeld geht. Sie wissen, das Elterngeld ist der größte Posten im gesamten Etat des Bundesfamilienministeriums und natürlich werden wir auch daran müssen.
Herr Rinke dazu.
Ja, die Frage an Herrn Hille knüpft eigentlich an den Beginn der Pressekonferenz an. Wird das Elterngeld, ist es eins dieser Themen, die auf der Agenda des 1. Juli stehen, wenn die Koalitionsspitzen sich treffen?
Auch das ist ein netter Versuch, Herr Rinke, nochmal zu dem Thema zurückzukommen und quasi durch die Hintertür eine Bestätigung, wenn nicht vom Ort, so doch zumindest.
Wir sind jetzt nicht bei Sonntag, wir sind jetzt beim Mittwoch. Wir wissen alle, dass am 1. Juli tatsächlich ein Koalitionsausschuss stattfindet. Das müssen Sie gar nicht bestätigen. Aber das Thema würde mich interessieren. Das Elterngeld, wird das da angesprochen?
Auch da, das wird Sie nicht zufriedenstellen, aber Dinge, die in der Zukunft liegen, dem kann ich nicht vorgreifen und werde nicht hier jetzt eine Themenliste aufmachen können und wollen, was Gegenstand von Beratungen sein wird oder nicht.
Ist der Umkehrschluss, dass Sie jetzt noch nicht wissen, was überhaupt auf der Agenda stehen wird?
Das ist kein tauglicher Schluss, den Sie daraus ziehen. Ich habe gesagt, ich kann und will dazu jetzt keine Themenliste hier aufmachen. Das ist was anderes.
Gibt es dazu noch weitere Fragen? Herr Buchsteiner, hier.
Mal kurz ans BMF gefragt. Bleibt es bei dem Zeitplan 6. Juli, was den Haushaltsbeschluss angeht? Man müsste ja womöglich, könnte es ja knapp werden, nach dem Koalitionsausschuss noch Dinge einzuarbeiten.
Genau, wie Sie wissen, ist das Vorhaben am 6. Juli den Bundeshaushalt oder den Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt im Kabinett zu beschließen.
Dann habe ich, wenn es dazu keine weiteren Fragen mehr gibt, zu dem Thema.
Herr Rinke hat noch einen Versuch.
Ja.
Naja, schon zu den Zeitplänen, weil ich schon auch gerne versuchen würde, ein paar andere Sachen zu haben. Wir haben jetzt immerhin für den Haushalt ein Datum, 6.7. im Kabinett, vielleicht nochmal ins Gesundheitsministerium, ob wir da Zeitpläne oder Zeiten bekommen können für die Gesundheitsreform und die Pflegereform.
Herr Rinke, mein Kollege hatte sich, meine ich, in der vergangenen Woche schon zum Zeitplan für das Beitragssatzstabilisierungsgesetz geäußert. Da habe ich Ihnen auch nichts Neues mitzuteilen. Und zur Pflegereform, da wissen Sie ja, es liegt ein Referentenentwurf vor und es bleibt weiterhin unser Ziel, das Gesetz bis zur parlamentarischen Sommerpause zur Kabinettsreife zu bringen.
Danke.
So, da haben wir ein neues Tal eröffnet mit dem Thema. Hat jemand dazu noch Nachfragen? Zeitplan, Haushalt? Gut, dann gehen wir weiter. Alles gut. Haben Sie noch eine Nachfrage? Nein. Ja?
Aber zu einem anderen Thema. Gehört aber auch zum Zeitraum ans BMAS, was ich am Anfang versucht habe, noch einzubringen. Handelsblatt berichtet heute auch nochmal über Thema Kündigungsschutz, dass die Arbeitsministerin durchaus offen sei für Veränderungen da im Zusammenhang mit mehr Flexibilisierung für hohe Einkommensgruppen. Wie weit ist man denn da und soll das vielleicht bis zu diesem Mittwoch schon so diskussionsfähig sein, dass man da in die Verhandlungen am Mittwoch damit reingeht?
Ja, also es wird Sie jetzt wahrscheinlich nicht erstaunen, dass ich zu internen Gesprächen nichts sagen kann und auch zu Gesprächen, die dann auf der Ebene der Parteien geführt werden, erst recht nicht.
So wirklich nicht. Aber man muss es ja versuchen.
Wie bitte?
Man muss es ja versuchen.
Wie? Ja.
Absolut.
Gut, dann der Kollege hier vorne nochmal.
Ja, Jasper Berling, Politico, jetzt überlappt sich da ein bisschen bei mir auch noch mal was zum Zeitplan, noch mal ans BMG. Ich muss jetzt hier leider ins Mikro sprechen, deswegen kann ich Sie jetzt nicht direkt anschauen, aber mich würde noch mal interessieren, wie beim Thema Zuckersteuer der Zeitplan aussieht. Tabak, liegt jetzt zumindest was auf dem Tisch, was wir gesehen haben, und ob Sie auch noch was dazu sagen können, ob Einnahmen daraus der GKV oder dem Haushalt zugutekommen sollen. Vielen Dank.
Zum Thema Zucker kann ich Ihnen sagen, dazu laufen weiterhin die Gespräche mit den beteiligten Ressorts. Den kann ich auch nicht vorgreifen.
Gut, gibt es dann noch Nachfragen zu Zeitplänen im Allgemeinen, scheint mir? Erstmal nicht, dann ist Frau Gerhäuser mit einem neuen Thema dran. Moment.
Entschuldigung, bitte ans Wirtschaftsministerium. Herr Wenzel, Können Sie bestätigen, was in serbischen Medien behauptet wird, und auch der Spiegel hat einen langen Artikel, dass Jörg Hiskens auf der Gehaltsliste des Wirtschaftsministeriums steht?
Das kann ich in der Form nicht bestätigen. Jörg Hiskens ist in Vollzeit bei der GIZ angestellt, als Langzeitberater in der Verwaltungspartnerschaft zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und der serbischen Regierung.
Das wäre dann die Zuständigkeit BMZ, an die Sie dann indirekt verweisen?
Er ist einfach nicht Mitarbeiter des Ministeriums, sondern bei der GIZ angestellt. Aber in der Tat liegt diese Verwaltungspartnerschaft und das, was damit einhergeht, bei uns im Ministerium.
Gut, dann müsste ich mal nachfragen, denn dann verstehe ich es ja trotzdem richtig, dass im Prinzip die Bundesregierung Berater des serbischen Präsidenten Vucic bezahlt.
Wir haben eine Verwaltungspartnerschaft geschlossen, in der Tat, die in Zusammenarbeit mit der serbischen Regierung beim Auf- und Ausbau von Produktionsstandorten deutscher mittelständischer Firmen in Serbien unterstützt. Und in diesem Zuge finanzieren wir dann auch Beratungsaktivitäten vor Ort.
Frau Kollegin, wenn es noch von anderen eine Frage dazu gibt, würde ich bei dem Thema bleiben. Gibt es nicht? Dann hat das nächste Thema Herr Rinke.
Ja, eine Frage an Herrn Hille und Herrn Wenzel. Es geht um das Thema VW. Da gibt es einen Bericht des Manager-Magazins, dass bis zu 100.000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Das betrifft auch 4 Werke in Deutschland. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgt Sie über die Lage beim größten europäischen Automobilkonzern sind.
Herr Rinke, es ist nichts Neues, dass wir in Deutschland in einer derzeit wirtschaftlich sehr herausfordernden, um nicht zu sagen schwierigen Lage sind. Deshalb hat die Bundesregierung das ja zu einem ganz zentralen Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Der Bundeskanzler hält, so kann man fast sagen, keine Rede, wo er nicht darüber spricht, Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder besser gesagt sie wieder zu erlangen. Er spricht immer von der preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Und genau daran arbeitet diese Bundesregierung mit aller Kraft. Dem dienen die Beschlüsse, viele Beschlüsse, die wir gefasst haben und viele Beschlüsse, die wir auch noch vorhaben zu fassen, um die wirtschaftliche Grundlage dieses Landes zu erhalten, auszubauen und Deutschland wettbewerbs- und zukunftsfähig zu halten. So viel mal grundsätzlich. Zu dem konkreten Fall kann der Kollege aus dem BMWE vielleicht noch mehr sagen.
Nein, in der Tat würde auch der Kollege aus dem BMWE den konkreten Fall, insbesondere da es sich jetzt ja um Medienberichterstattung handelt, nicht kommentieren. Aber inhaltlich kann ich mich dem anschließen, was Herr Hille gesagt hat. Es ist uns allen klar, dass die Wirtschaftsbedingungen in Deutschland und Europa zurzeit schwierig sind. Deswegen arbeitet die Bundesregierung, arbeitet ja auch das Bundeswirtschaftsministerium dauerhaft an einer Verbesserung der Standortbedingungen. Wir haben hier erste Erfolge erreicht mit kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen. Ich nenne nur mal Industriestrompreis und Strompreiskompensation. Wir bringen uns in der Freihandelsagenda der EU proaktiv ein, um den deutschen Unternehmen Absatzmärkte zu eröffnen und um Importdruck aus anderen Märkten zu verringern. Wir stellen das Energiesystem langfristig auf eine kosteneffizientere Fahrweise um. Das sind alles Baustellen, die ja darauf einzahlen, die Situation deutscher und europäischer Unternehmen zu verbessern.
Darf ich kurz nachfragen? Ja. Herr Wenzel, würden Sie denn sagen, dass angesichts der Bemühungen, die Bundesregierung schon unternommen hat, man vermeiden sollte, dass es Werksschließungen in Deutschland gibt?
Wir versuchen, jede Schließung von Standorten in Deutschland natürlich zu verhindern, indem wir für eine prosperierende Wirtschaft sorgen. Am Ende sind das dann aber Entscheidungen der Unternehmen, die sie betriebswirtschaftlich treffen müssen. Sie wissen, wir weisen immer darauf hin, dass das dann in engem Austausch mit den Sozialpartnern geschehen muss, solche Entscheidungen. Aber ja, das ist, denke ich, unser Standpunkt dazu.
Herr Lange.
Ja, danke. Herr Hille, es gab im Oktober einen Automobildialog im Kanzleramt, der eigentlich in der Zwischenzeit in irgendeiner Form fortgesetzt worden. Oder sieht der Kanzler jetzt vielleicht auch die Notwendigkeit, wieder so eine Runde einzuberufen? Danke.
Herr Lange, wenn Sie meinen, fortgesetzt worden in Form eines genau eines solchen Formates. Dem ist nicht der Fall, aber natürlich sind wir mit wesentlichen Playern der Wirtschaft, der Sozialpartner immer im Gespräch. Sie erinnern sich, vor 2 Wochen war es jetzt, glaube ich, hatten wir ja das Treffen zum Großkomplex Reformen mit den Vertretern der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite. Das zeigt, ohne dass das jetzt eins zu eins eine Fortsetzung sozusagen des Autogipfels ist, aber wie eng der Kontakt zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik dauerhaft läuft. Und da braucht es nicht immer extra Termine für.
Nachfrage?
Nee, ich fand es nur schön, dass Sie jetzt auch das Wort Autogipfel benutzt haben. Aber danke.
Herr Rinke.
Habe ich das bisher nicht benutzt, oder? Sondern, wie haben wir es immer genannt? Ich glaube, wir haben immer von Autogipfel. Aber es ist jetzt schon im letzten Jahr gewesen, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern.
Herr Rinke.
Kurze Nachfrage. Der niedersächsische Ministerpräsident war ja gestern im Kanzleramt längere Zeit. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler und Herr Lies die Zeit genutzt haben, um auch über VW zu sprechen.
Herr Rinke, das tut mir leid, das würde ich Ihnen gerne sagen, wenn ich es könnte, aber ich weiß es schlicht nicht, weil ich selber nicht dabei war.
Gibt es zu dem Thema VW noch Fragen? Die sehe ich nicht, dann ist die Kollegin im Blau dran. So. Ist es, ja?
Erstmal das Mikrofon gesucht.
Ja, es klopft nicht.
Eine Frage ans Bauministerium bezüglich Wohngeldkürzungen. Ich glaube, Sie müssen sich erst umsortieren. Ich kann ja schon mal die Zeit zu sparen, die Frage stellen. Es werden drastische Einschnitte bzw. durch die Veränderung Einschnitte auf bisherige Wohngeldempfänger zukommen. Ein Drittel dieser Wohngeldempfänger könnten rausfallen aus der Förderung oder aus der Unterstützung. Das bewerten nicht nur Sozialverbände, sondern in Teilen auch SPD-Kollegen als schwierig. Wie bewerten Sie diese Einschätzung und warum muss das Ganze sein?
Ja, vielen Dank für die Frage. Einmal kurz zum Sachstand. Wir haben ja gerade einen Entwurf zur Wohngeldvereinfachung und Fortentwicklung in der internen Abstimmung. Da sind wir jetzt in der internen Regierungsabstimmung. Da kann ich jetzt im Detail auch nicht drauf eingehen, aber die Ministerin hat sich ja auch schon geäußert am vergangenen Wochenende. Die hat gesagt, dass wir im Bund eine schwierige Haushaltslage haben, jedes Ministerium sparen muss, so auch das Bauministerium. Und sie hat auch gesagt, dass es im Etat des Hauses keine andere Möglichkeit gibt, diese Sparmaßnahmen zu erbringen als beim Wohngeld, dass aber darauf geachtet werden soll, dass das so sozial schonend wie möglich passieren soll, dass nicht in bestehende Bescheide eingegriffen werden soll. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, dass das letztlich alle Empfänger betreffen wird und ein Drittel der Wohngeldhaushalte in etwa rausfallen wird. Das stimmt.
Zusatz. Wie beträfe das denn laufende Wohngeldbescheide? Also wird das berücksichtigt oder wie funktioniert das dann? Ab wann gilt das dann sozusagen?
Also da wird, wie gesagt, nicht eingegriffen. Also jeder, der einen laufenden Bescheid hat, der jetzt in der Regel werden die ja für 12 Monate ausgestellt. Sie können auch für 24 Monate ausgestellt werden. Und wenn der Bescheid einmal ausgestellt ist, dann gilt es auch. Und dann würde das erst für die Folgebescheide gelten. Aber es wird nicht eingegriffen in bestehende Bescheide.
Gibt es zu dem Thema noch weitere Fragen?
Ja? Herr Lange, ich meinte natürlich den Strategiedialog mit der Automobilwirtschaft, AK Autogipfel.
Dann hätten wir das zwischendrin geklärt. Dann ist der Kollege mit einer neuen Frage dran, einem neuen Thema.
Huld von NTVDE, hallo. Frau Reicher hat ja Anfang Juni angekündigt, das ist eine Frage ans BMF und BMWE, dass der Industriestrompreis und die Strompreiskompensation 2026 einmalig kumulierbar sein soll. Wie ist denn da der Stand? Da ist ja die Frage der Finanzierung. Gibt das BMF zusätzlich was dazu oder bleibt es dabei, dass Frau Reicher das Geld dafür im eigenen Haus finden muss?
Worauf Frau Reicher hingewiesen hatte, ist, dass eine Forderung, die wir lange an die Europäische Kommission gestellt haben, nämlich dass es eine solche Kumulierbarkeit der beiden Instrumente gibt, dass das von der Kommission zwischenzeitlich und für einen kurzen Zeitraum im METSAF, heißt es, glaube ich, dem Middle East
Temporary Crisis State Aid Framework umgesetzt wurde. Diese Möglichkeit besteht jetzt also beihilferechtlich und Ministerin Reich hat dafür geworben, dass wir diese Option als Bundesregierung, als Bundesrepublik nutzen. Die Umsetzung in nationalen Förderrichtlinien dauert dann jetzt an und darüber laufen die Gespräche derzeit noch.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Gut. Der Nachfrage, die angekündigte Ausweitung der Strompreiskompensation, schreibt der Industrie aber auch gerade noch mal Sorgenfalten in die Stirn. In 6 Wochen endet die Antragsfrist für die Strompreiskompensation fürs Jahr 2025. Die Regeln sind aber immer noch nicht ausdefiniert, finalisiert. Woran liegt's? Wann kommt's?
Da muss ich sagen, über die genauen Details des Antragsverfahrens bin ich jetzt gerade nicht informiert. Das reiche ich Ihnen gerne nach.
Dankeschön.
Hat noch jemand eine Frage zum Thema Strompreis oder Ergänzung? Die sehe ich nicht. Dann wäre Herr Sambale noch mal mit einem neuen Thema dran.
Genau, mit einer Frage ans Verkehrsministerium.
Müssten Sie sich wieder einen Moment gedulden, Positionswechsel.
Machen wir. Und zwar geht es um die Krise bei der Deutschen Bahn. Da gab es ja jetzt so eine Reihe von Hiobsbotschaften nochmal diese Woche. Stuttgart 21, Pünktlichkeitsziele revidiert, der stundenlange Komplettausfall, jetzt die Warnung fürs Wochenende, besser nicht Zug zu fahren, weil es so heiß ist. Der Minister hat immer wieder gesagt, die Bahn hat oberste Priorität für ihn. Welche Sofortmaßnahmen plant das Ministerium jetzt, um diese Krise auch kurzfristig anzugehen?
Genau, der Minister ist auch in Kürze ja selbst auch bei der Bahn für einen Termin von Prag, Berlin, Kopenhagen. Auch heute, das heißt, für uns hat die Bahn nach wie vor sehr hohe Priorität, auch vor allem für den Minister. Der Minister hat natürlich eine Strategie vorgestellt, die auch mit die Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene, das ist unser Ziel. Bei der Bahn ist auch schon einiges passiert. Es gab auch einige Sofortprogramme, 2 von den 3 sind schon vorgestellt. Das heißt, wir gehen da wirklich mit Nachdruck nach, um es halt auch für die Kunden wieder besser zu machen. Das heißt, das ist unser Ziel. Das heißt, Bahnfahren muss wieder pünktlich, sicher und zuverlässig sein. All die Ereignisse zeigen, dass da natürlich dann noch einiges zu tun ist. Auch jetzt mit Blick auf die Hitze ist natürlich auch immer für die Bahn eine Belastungsprobe. Aber nichtsdestotrotz erwarten wir auch, dass da am Wochenende ein stabiler Service auch gefahren wird. Die Bahn hat ja auch selber schon so agile Teams auch gemacht, mit Blick auf Klimaanlagen, wo sie dabei sind. Das heißt, sie ist sich auch der Herausforderung bewusst.
Der Minister hat mal gesagt, dass die Lage bei der Bahn in eine demokratiegefährdende Richtung geht. Sehen Sie das so, dass diese Ereignisse dieser Woche das nochmal verstärkt haben?
Wir haben auf jeden Fall die Thematiken sehr stark im Blick. Das heißt, auch da werden wir sämtliche Schritte auch nachvollziehen. Und auch mit Blick auf die Vorkommnisse aus dieser Woche werden wir besonders natürlich auch nochmal unsere Schlussfolgerung draus ziehen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Bahn? Die sehe ich nicht. Dann ist Herr Feldhoff mit einem neuen Thema dran.
Ich habe eine Frage an das BMF und Herrn Hiller. Der Bundeskanzler hat ja gestern gemeinsam mit dem Kabinett und den anwesenden Ministerpräsidenten eine Vereinbarung über das sogenannte Konnexitätsprinzip getroffen, nachdem es Erstattungen geben soll, die von Bund veranlassten Zahlungen. Erste Frage an das BMF. Hat das BMF entsprechende Vorsorge getroffen im Haushalt, weil das ja nach Berechnung der Länder durchaus mehrere Milliarden sein können? Oder, Herr Hille, geht die Bundesregierung davon aus, wenn dieses Prinzip ab September gilt, dass man einfach keine Leistungsgesetze mehr macht, die möglicherweise den Ländern erstattet werden müssten?
Wollen soll ich zuerst machen?
Okay. Ladies first.
Genau. Grundsätzlich kann ich sagen, dass es sehr gut ist, dass gestern bei diesem wichtigen Thema eine Einigung erzielt wurde. Wie Sie wissen, gilt die Regelung für Gesetze, die noch kommen werden. Daher kann natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt keine Vorsorge getroffen werden für Gesetze, die noch nicht im Raum stehen, die dann zukünftig verabschiedet werden.
Ja, da ergänze ich gerne, Herr Feldhoff, und würde gerne noch einmal etwas aufzoomen, um noch einmal zu unterstreichen, was da gestern gelungen ist. Wir haben ja schon vielfach gesessen und über die finanziell schwierige Situation insbesondere der Kommunen gesprochen. Und wir haben auch immer wieder unterstrichen, was für eine große Bedeutung das für uns, für den Bundeskanzler hat und dass wir uns dieser Situation sehr bewusst sind. Und deshalb ist es gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass es jetzt gelungen ist, in Gemeinsamkeit aus Bund und Ländern genau diese Lösung zu finden, in dem Wissen, dass in den Kommunen der Ort ist, wo der Staat am meisten berührbar oder Berührungspunkte, die Menschen am meisten Berührungspunkte mit dem Staat haben. Und umso wichtiger ist es, dass Staat dort funktioniert. Und dem dient die Vereinbarung, die gestern getroffen worden ist, den Kommunen wieder Luft zu geben, finanzielle Luft, bildlich gesprochen. Und deshalb kann man da wirklich von einem großen Schritt, um nicht zu sagen von einer Reform in den, weil wir ja immer auf der Suche nach Reformen sind, sozusagen auf der Suche, uns ja immer unterstellt wird, es würden keine Reformen stattfinden. In diesem Fall ist das tatsächlich eine Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, die, noch einmal unterstrichen, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Gibt es dazu noch weitere Fragen? Dann ist Herr Buchsteiner dran mit einem neuen Thema.
Eine Frage an das BMAS. In den Haushaltseckwerten stand drin, dass von der Deutschen Rentenversicherung ein Sparbeitrag von 4 Milliarden zu erbringen ist. Und immer, wenn ich danach gefragt habe, wurde auf die Rentenkommission verwiesen. Die liegt jetzt vor mit den Empfehlungen. Wie weit ist das Haus damit, sich zu überlegen, wie dieser Sparbeitrag dann finanziert und erbracht werden soll?
Naja, auch da gilt ja leider, dass das interne Prozesse sind und dass ich Sie da bitten muss, die allgemeinen Beschlüsse zum Haushalt abzuwarten. Also es ist jetzt auch erstmal nur ein Kommissionsvorschlag und das ist ja sozusagen auch alles noch nicht umgesetzt in Gesetzentwürfe. Und da bleibt es einfach noch abzuwarten.
Aber bleibt es denn, diese Frage muss ja bis zum Kabinettsbeschluss am 6.9. geklärt werden. Ihre Gesetzentwürfe kommen ja erst sehr viel später, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, haben Sie recht, genau. Okay. Aber trotzdem kann ich Ihnen da jetzt einfach noch keinen neuen Stand geben.
Gibt es zu dem Thema dann noch weitere Fragen? Nein. Herr Blank, ich habe Sie noch auf der Liste. Haben Sie eine neue Frage? Neues Thema? Nee, okay, gut, nee, alles gut. Dann ist Frau Sauerbrei dran. Moment, ich muss Sie, habe ich Sie? Ich kann das nicht sehen, ob das leuchtet. Nee, da bin ich. Ja.
Jetzt habe ich es. Eine Frage ans BMVG. Ich würde mich gerne noch mal nach der aktuellen Lage des Minenjagdboots Fulda erkundigen. Wo liegt das Boot gerade?
Entsprechend unserer Ankündigung sind Fulda und Mosel beide Boote angekommen in Djibouti und werden dort oder führen aktuell einsatzvorbereitende Maßnahmen durch und sind im Standby, wenn es Entwicklungen gibt, dass eine Mission fortgesetzt oder eine weitere Stationierung erfolgen kann. Aber aktuell sind sie vor oder in Djibouti.
Nachfrage dazu: Wie lange denken Sie denn, wird die Besatzung da bleiben?
Das ist ein netter Versuch, das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Sie wissen, dass wir für eine weitere Verlegung gewisse Rahmenbedingungen benötigen. Diese sind noch nicht da. Da sind ja andere Abstimmungen und auf zwischen anderen Nationen Abstimmungen notwendig. Und wenn diese erfüllt sind und wir, wie besprochen, dann auch die Rahmenbedingungen für einen möglichen Einsatz haben in der Straße von Hormuz, dann werden sich die Schiffe weiter bewegen oder wieder in Bewegung setzen. Aber wir werden informieren und Sie werden das ja mitbekommen aufgrund der weltpolitischen Lage, wann es dort weitere Entwicklungen gibt.
Gibt es dazu weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann ist Frau Markwald mit einem neuen Thema dran.
Genau. Eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es geht um den Gesetzentwurf zur Suizidprävention, der von Frau Waken vorgelegt wurde. Was sieht der Entwurf denn konkret vor?
Genau. Wir haben einen Entwurf für ein Suizidpräventionsgesetz vorgelegt. Das war ja auch so im Koalitionsvertrag vereinbart. Das heißt, das setzen wir nun um. Grundsätzliches Ziel ist es eben die Prävention von Suizidversuchen und Suiziden durch Maßnahmen der Information, Aufklärung, Forschung und Unterstützung zu stärken und zu verbessern, auch in Zusammenarbeit mit den Ländern, bei denen eben auch primär die Verantwortung für Aufgaben der Suizidprävention liegt.
Ist denn vorgesehen, dass es eine einheitliche Notnummer für ganz Deutschland geben wird?
Genau, also eine zentrale Maßnahme ist die Errichtung einer Bundesfachstelle für Suizidprävention im Geschäftsbereich des BMG. Und diese Bundesfachstelle soll mehrere Aufgaben wahrnehmen, darunter die Entwicklung eines Konzepts zum Aufbau und Betrieb einer bundesweit einheitlichen Krisendienstrufnummer unter Einbeziehung auch der Länder an dieser Stelle.
Gibt es noch Nachfragen zu dem Thema? Die sehe ich nicht. Ich sehe ein Signal.
Das BMW wollte gerne noch mal etwas nachreichen zum Tankrabatt. Da hatte ich vorhin an das Kartellamt verwiesen. Nicht ganz richtig, die Monopolkommission hat sich in einem öffentlich einsehbaren Policy Brief zu den kurzfristigen Wirkungen, Auswirkungen des Tankrabatts geäußert. Das Kartellamt ist natürlich weiter mit seinen Sektoruntersuchungen im Kraftstoffbereich aktiv.
Gibt es dann noch weitere Fragen oder Themen? Ja, Frau Gerhäuser, Moment.
Moment. Wir haben ja jetzt alle noch ungefähr eine Minute, bevor wir wieder in die Wärme hinaus dürfen. Und ich wüsste gerne noch mal aus aktuellem Anlass, weil das ja vielen Menschen Sorgen macht, Herr Hille, vielleicht können Sie da vorausgehen, ob das im Bewusstsein der Bundesregierung auch eine Rolle spielt, strukturell Deutschland fitter zu machen für künftige klimabedingte Hitzewellen.
Sie meinen mit das die aktuelle Wetterlage? Natürlich ist das ein Thema. Das ist ein Thema im Bund, das ist aber vor allen Dingen natürlich auch ein Thema bei Länder und Kommunen. Da würde ich an die Kolleginnen und Kollegen in den Ressorts verweisen. Wir müssen auch in dieser Frage resilient sein. Da geht es drum, aber das ist, wie gesagt, vor allen Dingen dann auch eine Frage, die in Kommunen geregelt wird, wie hitzebeständig Kommunen gebaut und strukturiert sind. Ich will und kann da jetzt nicht ins Detail gehen, aber natürlich ist das ein Thema, mit dem wir alle umgehen müssen.
Möchte jemand ergänzen? Sehe ich nicht. Gibt es dazu noch Fragen? Sehe ich auch nicht. Dann ist Herr Fechner mit einem neuen Thema dran.
Ja, ich hatte dann doch noch eine Frage zum Ukraine-Wiederaufbaufonds an Herrn Hille. Der Kanzler hat gestern in Danzig gesagt, das Versprechen werde jetzt eingelöst. Wie sieht das technisch aus? Wo liegt das Geld und wer entscheidet, wohin es fließt?
Herr Fechner, das bezieht sich darauf, dass die erste Tranche aus dem 90-Milliarden-Paket jetzt freigegeben und überwiesen wird. Ich bin jetzt ehrlicherweise kein Fachmann, um Ihnen zu sagen, von welchem Konto oder was das überwiesen wird. Es wird von der Europäischen Kommission der Ukraine zur Verfügung gestellt. Das ist eine sehr gute Nachricht, die das unterstreicht, was wir seit Jahren sagen. Wir unterstützen die Ukraine so gut es geht. Und deshalb begrüßen wir das natürlich, dass das jetzt die ersten 3 Milliarden ausgezahlt werden können. Ich gucke noch mal, ob ich Ihnen noch irgendein Detail zu den Überweisungen sagen kann, aber ich weiß nicht, kann jemand, Herr Giese, wissen Sie da Details, von wem an wen das geht?
Ich glaube, genau wie Sie es gesagt haben, das wird in Tranchen ausbezahlt, das wird im Kapitalmarkt aufgenommen und besichert und das wird über die Europäische Kommission ausgereicht und den genauen Weg. Ich glaube, das kann auch je nach Tranche unterschiedlich sein.
Was ich eigentlich meinte, war nämlich, also auch umgangssprachlich ist der Ukraine-Wiederaufbaufonds gemeint, aber auch genannt European Flagship Fonds. Mit dem sollen ja auch private Investoren angelockt werden. Wie sieht das denn konkret aus? Wo kann ein Privater denn jetzt sein Geld in diese Fonds investieren und soll dabei auch eine Rendite rauskommen?
Das sind jetzt tatsächlich ja schon sehr technische Fragen. Da gucke ich mal rüber zum BMF, ob Sie in Sachen technische Anleihen, Renditen, irgendwas sagen können. Ansonsten, Herr Fechner, würde ich vorschlagen, wenn die Kollegin da nichts ergänzen kann, dass wir uns das nochmal anschauen und sofern das Anschauen ein Ergebnis bringt, wir Ihnen das mitteilen.
Sehr gerne.
Gibt es dazu noch Fragen? Sehe ich nicht. Gibt es noch weitere Themen? Die sehe ich auch nicht. Dann wünsche ich Ihnen allen einen kühlen und schattigen Nachmittag.
Danke. Dann schließen wir uns an und nicht vergessen, trinken, trinken, trinken.
answer.